Ich glaube, dass das Thema Fehlerkultur in diesen esoterischen Wellbeing und Work-Life-Balance-Topf geworfen wird. Ja, also ich glaube, dass das einen Anstrich mittlerweile bekommen hat, der wenig prozessorientiert ist, der wenig KPI-getrieben ist. Also wir reden hier über Beyond KPI. Aber lass uns mal einmal den Spiegel aufsetzen und zu gucken, also mit KPI können wir gerne mal gucken, was sind denn unsere Kosten, wenn wir nicht transparent über Fehler sprechen? Wie sind denn unsere Cost of Non-Quality? Wie ist denn die Kosten für Nachbereitung? Wie ist denn die Kosten für Regresszahlungen und so weiter? Das heißt also, da den business-ökonomischen Link dazu zu machen, finde ich super wichtig. Und das erleichtert auch, ich sag mal, ein klassisches Stakeholder-Management. Denn sind wir ehrlich, ein CEO, ein CFO in einem Unternehmen, also jemand, der sich für das Gesamtunternehmen verantwortlich fühlt oder die Finanzen betrachtet, ist selten der Esoteriker in der Familie, wollte ich gerade sagen, in dem Unternehmen. Dort ist es notwendig, den Benefit aufzuzeigen.
Das ist Robert Radloff, ein Mensch mit ganz vielen Rollen, um nur ein paar zu nennen. Er ist unter anderem Head of Strategy und Change bei Airbus Engineering, offizieller Airbus-Influencer und CEO und Host der Fuck-Up Nights in Hamburg. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, einen Double-Click auf das Magische und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende des Lebens zu machen. Begrüßt mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und heute geht es um ein Thema, das im Zweifel jeder in seinem Leben schon mal erleben durfte. Es geht nämlich um die Dinge, wo wir uns was vorgenommen haben, wo wir uns was gewünscht haben, wo wir uns im Zweifel auch super vorbereitet haben, alles reingesteckt haben, unser ganzes Herzblut, wo die Frage nach dem Commitment gar nicht gestellt wurde und trotzdem ist es schiefgegangen. Also es ist voll in die Hose gegangen und vielleicht kennt das jeder und hat das jeder auch schon mal erlebt. Ich glaube sogar, dass es irgendwie wahrscheinlich, egal in welchem Kontext, jeder schon mal erleben durfte. Und wenn ich eben von durfte spreche, dann ist genau das nämlich die Perspektive, die ich heute einnehme. Auch wieder nicht alleine, sondern zusammen mit dem Robert Radloff, der sich mit dem Thema Scheitern nämlich etwas fundierter auseinandersetzt oder ich würde es fast sogar behaupten, zu seinem Lebensthema gemacht hat. Und was das bedeutet, durchaus jetzt mit etwas Augenzwinkern, erfahren wir oder erfahrt ihr in diesem Gespräch. Also ich freue mich ganz besonders, den lieben Robert begrüßen zu dürfen. Hallo lieber Robert.
Hallo lieber Stefan.
So, jetzt im Intro habe ich zumindest schon mal versucht, grob unser Thema zu umreißen. Ich würde mal sagen, salopp formuliert, heute soll es um Scheitern gehen. Eine fast schon lustige Frage am Anfang wäre, was müssen wir denn jetzt eigentlich tun, damit wir jetzt hier maximal scheitern mit unserem Versuch, ein Podcast-Interview zu führen aus deiner Perspektive?
Also ich glaube,
gibt es die eine Frage, wo du sagst, dann bin ich direkt wieder raus?
Also ich glaube, bei einem Podcast kann das Scheitern nur daraus bestehen, wenn die Technik mal nicht funktioniert oder sämtliche Vorkehrungen jetzt nicht funktionieren und mein Handy klingelt oder an der Tür klingelt oder an der Ecke brennt oder sowas. Also das könnte dann tatsächlich zum Scheitern dieses Podcasts führen. Deutlich auch eine sehr gute Rückfrage bekommen, wie denn Scheitern definiert wird, ne? Also, wo ich es gerade sage, also der Küchenbrand, wir wollen ihn nicht manifestieren, wäre ja kein Scheitern. Das hat ja keiner von uns aktiv entschieden, dass das passiert, sondern es ist dann dramatisch, aber kein Scheitern, ne?
Ja. Genau, jetzt sprachst du gerade schon an. Ich glaube, wahrscheinlich wie bei allen Themen, die eine gewisse, vielleicht sogar auch Komplexitätsstufe haben, ist ja immer auch zunächst mal die Frage, was ist denn das eigentlich jetzt genau? Weil man darf ja nicht mal davon ausgehen, dass, um jetzt mal konkret das Wort zu benutzen, Scheitern gleich Scheitern ist. Vielleicht ist das sogar ja schon auch so die erste spannende Frage. Was wird vielleicht sogar landläufig als Scheitern definiert, was im Kern eigentlich gar kein Scheitern ist, wenn man das jetzt mal wirklich definitorisch betrachten würde? Vielleicht können wir das so ein bisschen mitschwingen lassen, dass wir vielleicht gerade ja versuchen, da nochmal etwas mehr Klarheit, vielleicht sogar nicht mal für uns beide reinzukriegen. Aber jetzt gerade in dem Falle natürlich, sag ich mal, du als Experte des Scheiterns, das ist ja schon an sich lustig, wenn man das so sagt. Was bedeutet das denn eigentlich? Ist aber trotzdem meine Frage mal so als Einstiegsfrage, vielleicht kannst du das benutzen. Was fasziniert dich denn eigentlich am Scheitern oder an dem Thema Scheitern? Gab es da vielleicht sogar so einen Moment, vielleicht sogar ja einen persönlichen, wo du irgendwie eine Erfahrung gemacht hast und einfach mal gesagt hast, wow, irgendwie steckt da viel mehr drin für mich, als jetzt einfach nur vielleicht das eigene Erlebnis oder irgendwie ein schlaues Buch darüber lesen?
Ja, also Vielleicht kann man die Geschichte dazu erzählen, wie ich zu diesem Thema gekommen bin und warum das für mich interessant ist. Ne? Ich habe einen neuen Job angefangen und aus meiner Historie heraus hat man mich gefragt, hey Robert, kannst du nicht vielleicht einen schlechten Qualitäts-KPI verbessern? Also ich war mal ein Unternehmensberater und Prozessmanagement war so mein Ding. Und ja, dann gehst du mit den klassischen Methoden daran und machst so eine Value-Stream-Analyse, guckst mal Pareto-Analyse, wo sind denn die Dinge tatsächlich begründet, die da schieflaufen. Und dann macht man klassische Verbesserungen eines Prozesses, nimmt so eine Qualitätsmeilensteine weiter nach vorne, misst Input-Qualität statt Output-Qualität. Also da erzähle ich bestimmt dem ein oder anderen Zuhörenden nichts Neues. Und dann hat mich das tatsächlich interessiert. Dann kommt so meine Neugier durch und habe dann überlegt, okay, warum machen wir denn dieselben Fehler immer und immer wieder? Ne? So eine Pareto-Analyse, so das 80-20-Prinzip, 80% der Ursachen, 80% der Konsequenzen liegen in 20% der Ursachen. Also das dann sich mal anzuschauen. Wenn du dann da einsteigst, bist du ganz schnell bei Themen wie Scham und Schuld. Und da war ich dann gehuckt und da habe ich dann reingeguckt und habe geguckt, okay, was sind denn die unterschiedlichen Kulturen? Was sind denn die unterschiedlichen Voraussetzungen, Motivationen? Wo sind denn ja so wirklich die kulturellen Unterschiede und was kann man denn tun, um aus den Fehlern tatsächlich zu lernen? Und so kam mein Interesse für das Thema Fehlerkultur, psychologische Sicherheit und all den Themen, die denn dranhängen. Spoiler, die Qualität unserer Produkte habe ich verbessern können und natürlich konnte keiner im Nachhinein sagen, ob das genau Robert an deiner Arbeit und dem Thema psychologische Sicherheit lag oder an der, ja ich sag mal, Weiterentwicklung der Prozesse und der zusätzlichen Meilensteine. Beantwortete das deine Frage ungefähr oder bin ich direkt losgerannt und habe was ganz anderes erzählt?
Nö, also irgendwie beantwortest du die Frage. Es war ja so ein bisschen die Frage, wie ist es irgendwie sicherlich jetzt sehr pathetisch in dein Leben gekommen? Mhm. Jetzt habe ich verstanden, eher so eine, passt eher über so fast konzeptionell ja schon. Okay, da gab es irgendwie eine Art von berufliches Setting, da gab es irgendwie eine Art von Aufgabenstellung und da hat man sich halt jetzt in dem Falle du, aber das ist ja gar nicht so unüblich, methodisch genährt und hat das sauber konzeptionell aufarbeitet, hat da irgendwie eben genau was abgeleitet und hat dann gesagt, ah, hier müsste man doch so und dann wurden Interventionen vorgeschlagen, im Zweifel wurden die umgesetzt oder nicht, aber in dem Fall habe ich verstanden, sie wurden umgesetzt und alle waren begeistert. Ich finde, wie gesagt, das ist ja vielleicht auch genau das, wenn wir über diese Begrifflichkeit sprechen, eine Facette von Scheitern. Und wahrscheinlich gibt's doch da irgendwie noch ganz andere Facetten oder andersrum. In meinem Kopf ist es ja so, jetzt hast du gerade ja auch interessanterweise schon einen Aspekt mit angesprochen. Du hast so Scham- und Schulddynamik mit angesprochen. Da sind wir ja sehr, sehr schnell auch, sag ich mal, in einem Bereich, wo wir, wie ich finde, sehr häufig feststellen, das ist zwar immer alles manchmal, vielleicht jetzt auch in unser beider Kontext, so eher unter diesem Business-Label, aber man ist ja relativ schnell bei den Menschen und wie gesagt, bei Schuld- und Schamdynamiken ja auch sehr schnell in, sag ich mal, auch Dynamiken, die vielleicht erstmal im Business-Kontext gar nichts zu tun haben. Also vielleicht sogar die Frage so, wie ist eigentlich Scheitern in unser Leben mal gekommen, ist dann ja sogar fast eine naheliegende Frage. Und in dem Zusammenhang finde ich es ganz, Scheitern hat für dich so, wenn man ja, Fehlerkultur ist ja auch so ein akademischer Begriff, weißt du, der ja auch so gerne belegt wird, ne? Hat Fehlerkultur in Unternehmen auch nicht ganz viel mit so, wie bin ich eigentlich sozialisiert worden zu tun? Wer hat mir eigentlich zuerst mal in meinem Leben erklärt, wie man scheitert? Beziehungsweise muss man ja sagen, meistens ist es ja gar nicht die Erklärung, sondern was war die erste Reaktion, die ich so erfahren habe, als ich mal gescheitert bin? Ist das nicht eigentlich fast schon eine lineare Kausalkette, obwohl es natürlich komplex ist, ich weiß, aber irgendwie schon manchmal fast nachvollziehbar verständlich?
Definitiv. Und das ist ein guter Punkt, den ich auch immer in den Veranstaltungen oder in den, ich sag mal, Events, in denen wir über dieses Thema sprechen, anbringe, ist, dass das nichts ist, was sich auf einmal herausstellt. Das ist etwas Angelerntes. Ich spreche dann immer gerne über die neuronalen Netze und die Angst vor negativen Konsequenzen. Da gibt es sogar einen klinischen Begriff dafür, das nennt sich Atychiphobia. Das ist die Angst vorm Scheitern. Dieser Begriff beschreibt das ganz gut. Ne? Also das ist etwas, was wir sozialisiert lernen. Das ist etwas, was wir im Kindesalter lernen. Was die Konsequenzen aus dem Scheitern oder aus dem Nicht-Dazugehören, aus der negativen Konsequenz des, ich sag's jetzt mal dramatisch, eher das Beichten von Fehlern ist. Ne? Also wie reagieren unsere Eltern auf uns, wenn wir in der zweiten Klasse sagen, pass auf, wir haben hier einen Sechser mit nach Hause gebracht, weil ich nicht gelernt habe. Die Konsequenz und die Reaktion unserer Eltern ist das, was uns prägt. Da werden neuronale Netze gesponnen. Und die beeinflussen dann später nachher das Leben im Office, das Leben im Beruf und unsere sozialen ich sag mal, Prägungen innerhalb der Gesellschaften. Ne? Da braucht man gar nicht so weit weggehen, wenn du dir anschaust, wenn du dir anschaust, wie asiatische Kulturen mit dem Thema Gesichtsverlust umgehen oder wie, ich sag mal, lateinamerikanische Kulturen mit dem Thema Fehler machen und daraus lernen umgehen, sind das zwei krass unterschiedliche Varianten des Miteinanders. Und da einzusteigen ist super interessant und dann zu gucken, okay, so ein bisschen die Selbstfindung, so ein bisschen die Orientierung zu finden, okay, wo bewege ich mich jetzt gerade, was sind eigentlich die Themen, die um mich drumherum passieren, kulturell, aber auch systemisch, ne? Also vielleicht können wir da später auch nochmal einsteigen. Es gibt auch, ich sag mal, Systeme, die eine negative Fehlerkultur provozieren oder sogar für nötig erachten. Ne? Da ist ganz schnell so bei Penalties, Strafzahlungen und Bestrafungen auf der einen Seite, aber auch die umgekehrte Psychologie von Belobigungen. Ich nehme da mal gerne das Konzept von Employee of the Month. Also was kommt denn dazu, wenn man der Mitarbeiter des Monats wird? Und was passiert mit Menschen eigentlich, die es gerne werden würden, aber nicht werden? Also auch so der systemische Ansatz, ja.
Zwei Dinge. Also das erste würde ich direkt gerne aufgreifen. Das erste aber tatsächlich gerade nochmal, ich wollte jetzt dich nicht unterbrechen, aber der Gedanke, ja, ich habe so ein bisschen internationalen Kontext natürlich und asiatisch kann ich gut nachvollziehen, so wie du sagst, Thema Gesichtsverlust. Aber vielleicht nochmal jetzt auch jetzt für uns oder auch für mich nochmal, wo ist jetzt dann der Unterschied zwischen dem asiatischen Gesichtsverlust und dem südamerikanischen oder lateinamerikanischen Umgehen mit Fehlern? Also ist das eine, wir suhlen in the mud sozusagen, und die anderen versteifen sich und bewegen sich nicht mehr, jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt, aber vielleicht steigen wir da mal ein und dann würde ich ganz gerne noch schon mal auch dieses Systemische nochmal aufgreifen, was du angesprochen hast. Vielleicht können wir das nochmal kurz so oder vielmehr du noch einmal so ein bisschen rekapitulieren und dann den Übergang bauen.
Ja, also das, was ich gelernt habe über die asiatische Kultur im Umgang mit Fehlern, passt so ein bisschen zu dem, was wir vielleicht so als Bias, als Vorurteil gegenüber der asiatischen Kultur haben. Ganz viel hat da mit dem Wahren des Gesichts, des Anstands und der Professionalität im Job und des Rufes der Familie zu tun. Das heißt, dort in Asien, unabhängig davon, in welchem Land jetzt wirklich, über zum Beispiel eine Scheidung zu sprechen, ist gar keine Option. Über das Verlieren von großen Beträgen, Geld in einem eigenen Unternehmen ist gar keine Option. Dort wird ganz früh sozialisiert, dass solche Dinge nicht besprochen werden, weil sie sich nicht gehören. Also das ist so ein antrainiertes Verhalten. Ob das jetzt positiv oder negativ ist für die Menschen selbst, will ich gar nicht beurteilen. Das ist das, was ich als Vorurteil sehe und dort als Kultur wahrnehme. Und auf der anderen Seite, ja, so in den Fehlern suhlen würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, das ist eher so eine lockere, laissez-faire Einstellung zum Thema Professionalität. Also wo ist die Professionalität wie ist die Professionalität in Südamerika definiert? Und wo passt sie hin? Wie tauscht man sich miteinander aus? Wie laufen professionelle Meetings miteinander ab? Oder wie funktionieren überhaupt, wenn man sich vorstellt, also allein die Situation in einer Familie zusammensitzen und über die Woche reden. Also da haben wir alle irgendwelche Bilder von uns, haben wir irgendwelche Bilder im Kopf, wie die aussehen in Lateinamerika und wie die aussehen vielleicht in Japan oder in Asien. Ne? Also ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Das trifft auch so ein bisschen das, was ich in meiner Erfahrung in einem Großkonzern zumindest zum Thema Fehlerkultur und psychologische Sicherheit gesehen habe.
Okay, ja, ich glaube auch hier, wie du schon sagst, ich glaube wahrscheinlich ist es ein Spektrum. Jetzt sprichst du auch an, gerade vielleicht sogar in einem internationalen Konzern, ist das wahrscheinlich sogar mal so der erste Bewusstwerdungsprozess, wenn Menschen aufeinandertreffen. Egal, könnte man ja sagen, was kulturelle Themen betrifft, also ne, das ist alles über Feedback etc. pp. Das sind ja jetzt alles schon durchaus Dinge, also für Menschen, die im Zweifel ja auch international sich da irgendwie bewegen, kennen das, dass das erstmal so der erste Schritt ist zu verstehen, dass das völlig unterschiedlich angegangen werden kann und auch ein völliges unterschiedliches Verständnis da existiert. Jetzt, genau, sind wir für mich, finde ich, aber auch schon ziemlich nah an diesem zweiten Aspekt, den du genannt hast, systemische Betrachtung. Also offensichtlich gar die eine Fehlerkultur gibt es ja nicht. Und meine Frage an der Stelle, wenn du jetzt systemisch drauf schaust und du kannst ja mal überlegen, welchen Kontext du da wählst oder vielleicht sagst du ja auch, du hast da eine hohe Klarheit. Wenn man dann jetzt eben zum Beispiel auch vielleicht im organisationalen Kontext oder so systemisch drauf schaut, Gibt es verbindende Elemente oder gibt es was, wo du sagst, ah, das ist interessant? Neben den Ausprägungen, die man da auch beobachten kann, die alle vielleicht völlig unterschiedlich sind, gibt es wie so eine Art gemeinsame Basis, entweder die schon da ist oder wo es zum Beispiel mal wichtig ist, als allererstes hinzugucken. Also vielleicht ganz konkrete Frage, ist sowas wie psychologische Sicherheit was, wo du sagst, also ohne dem braucht man sowieso nicht loslegen oder ohne dem bleibt alles eh nur Folklore?
Also auch hier gilt, das ist nicht alles schwarz und weiß, es ist ein Spektrum. Das finde ich eine ganz gute Herangehensweise. Auf der einen Seite hast du einen Extrem wie zum Beispiel Google. Google hat so ein Mantra für Teams, für die Teambildung. Ne? Das steht unter anderem auf dem Platz 1 der Team Requirements, die psychologische Sicherheit. Ne?
Das ist dieses Aristoteles-Projekt, aus dem ist das ja da rausgepurzelt.
Exakt, ne? Genau. Und da gibt es ein Mantra, es gibt eine schöne Grafik dazu, die immer benutzen. Das heißt, die betreiben einen extrem hohen Aufwand, egal wie lange da so ein Team bestehen wird in Zukunft, ob ein Projektteam oder eine Organisation, um dieses Thema psychologische Sicherheit ins Zentrum zu stellen und ein Team zu formen, was sich gegenseitig vertraut. Ich meine, aus unserer zentraleuropäischen Perspektive heraus macht es total Sinn, dass man in einem Team, was sich gegenseitig zu 100% vertraut, viel besser und effektiver und schneller arbeiten kann. Ist das logisch? Und auf der anderen Seite hast du dann natürlich Systeme. Ich nehme da gerne das Beispiel von einem Lieferant in einem Großkonzern, der Produkte abliefert oder Materialien abliefert, die vielleicht nicht in der richtigen Qualität ankommen. Man dann über sogenannte Penalty-Strafzahlungen spricht. Und dann kannst du dir vorstellen, gibt es dort Gremien, die zusammensitzen, die nur aus Rechtsanwälten bestehen, die sich gegenseitig die Schuld dafür in die Schuhe schieben, warum denn die Qualität jetzt so gering ist. Das heißt, man hat relativ schnell die Diskussion verlagert von einer, lass uns mal eine Lösung finden, hin zu einer Schuld. Und da ganz klar, wenn es solange es um Strafzahlungen geht oder eben nicht bezahlte Leistungen und dort Rechtsanwälte in einem Meeting gegeneinander diskutieren, hast du eine negative Fehlerkultur. Auch da hilft es natürlich, dann Inputqualität zu messen und zu sagen, alles klar, die Materialien, die bei mir ankommen, reicht die Spezifikation aus, reichen die Rohmaterialien in der Qualität aus, um diese Diskussion zumindest zu verlagern und dann nicht hinten raus darüber zu diskutieren, ist jetzt die Zahlung gerechtfertigt oder nicht. Und sobald es um Geld geht, werden Leute da oder Organisationen da sehr speziell. Ja.
Okay, verstehe ich, du sagst, und ich glaube, wahrscheinlich ist das ja auch wieder nicht organisationsspezifisch, sondern Menschen, klingt was jetzt sehr groß, haben wir, oder ich frage das jetzt mal fast so ein bisschen kindlich, haben wir denn irgendwie eine Art von Neigung, vielleicht zuerst die Schuldfrage zu diskutieren, weil wir irgendwie aus so einer Dynamik raus erstmal eben genau nicht schuld sein wollen und das erstmal so sichern müssen, bevor wir, wie du schon richtig sagst, mal irgendwie in Lösung denken, ist das was irgendwie kognitiv passieren muss oder wie siehst du das jetzt gerade, wo du das auch so ansprichst und ja auch durchaus Dinge beschreibst, ehrlicherweise, die wahrscheinlich nickt jetzt jeder auch innerlich oder vielleicht sogar äußerlich und sagt, ja, kenne ich. Und dafür müssen das ja jetzt nicht nur Rechtsanwälte sein, die zusammensitzen, sondern das ist ja eine Teamdynamik. Die ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so ganz so selten, um das mal jetzt sehr vorsichtig auszudrücken.
Ja, also wenn du nach einer automatischen oder einer psychologisch logischen Reaktion fragst, ist es genau das. Also man stelle sich vor, es wird Druck aufgebaut und man merkt, dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Dass irgendwas irgendwo schiefgelaufen ist und das, ich sag mal, erwartete Ergebnis nicht erreicht wurde. Dann bist du mit deinem Adrenalin und deinem Serotonin-Level relativ weit oben. Und um hier einen Release zu machen, einen das loszuwerden, ist es relativ einfach und fühlt sich gut an, jemand anders die Schuld dafür zu geben. Also wenn du dann einmal einen Schritt weiter denkst, ist es okay, ich habe die Schuld eigentlich bei mir und gebe sie jemandem anders. Das heißt also, die Schuldübergabe ist etwas, was uns befreit. Deswegen machen wir das als allererstes, auch so im Kontext von Lean-Management oder sowas, ne? Also so eine Practical-Problem-Solving-Methode oder sowas. Das funktioniert super gut, wenn man anfängt, Lösungen zu suchen, nachdem man einfach mal irgendwo aufgeschrieben hat, wer denn jetzt eigentlich schuld ist. Muss man ja gar nicht diskutieren, schreibt es nur auf, legt es zur Seite und dann hat man dann ist der Kopf freier, dann ist der Kopf besser, indem Lösungen und ich sag mal so Gegenmaßnahmen zu definieren. Ne? Also ja, ist eine völlig automatische Reaktion und dann liegt es wieder am Individuum, wie man damit umgeht. Ist man da reflektiert und sagt so, alles klar, ich würde dir jetzt die Schuld geben, weil du die Zeit zu hoch gesetzt hast, weil du mehr der Druck zu hoch auf mich war, weil ich das gar nicht anders konnte oder weil, keine Ahnung, welche Begründung man auch immer findet, warum man nicht selbst schuld ist, kann man, ich glaube, ganz gut mit umgehen, wenn man selbst reflektiert ist und sich da mal kurz Zeit nimmt, bevor man reagiert. Das funktioniert meistens gut. Mhm.
Ich will noch mal ein bisschen genau an der Stelle bleiben, wo wir jetzt auch ja gerade darüber sprechen, Fehlerkultur in Organisationen im weitläufigen Sinne. Was, also, ne, und auch hier vielleicht noch mal wie so ein Double-Click auch noch mal machen und sagen, naja, jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung, wir gehen ja gleich noch mal auf das Format Fuck-Up-Nights ein, wo du ja, wie ich schon in der Anmoderation auch sagte, Initiator bist. So, jetzt nochmal anschließend ist so, ja, Fehlerkultur, Scheitern und so, finde ich, ist jetzt ja schon mal mehr in der Mitte irgendwo angekommen, also ist schon irgendwie platziert. Ich glaube mittlerweile, weiß gar nicht, egal in welchem Unternehmen, also vielleicht ist es jetzt auch vermessen, hat man da zumindest schon mal was von gehört. Und dann gibt es ja auch so Ideen, wie man das denn jetzt machen sollte, und dann macht man da irgendwie so einen Tagesworkshop zum Thema Fehlerkultur und dann stehen im Zweifel schlaue Menschen vorne und fangen an zu erzählen, haben wir hier. Scheitern ist der geilste Scheiß überhaupt. Also ohne das quasi brauchen wir gar nicht mehr weitermachen. Und du weißt, vielleicht genau mit Augenzwinkern so, okay, dann kann man jetzt da viel Methodenhopping betreiben und irgendwie alles ganz lustig machen, aber irgendwie, darum geht's ja nicht, ne? Also die Frage ist so ein bisschen, was glaubst du, woran scheitert gerade vielleicht? Und natürlich sind nur jetzt wir zwei und wir haben jetzt nicht den Heiligen Gral gefunden. Was glaubst du, woran scheitert eigentlich gerade wahrscheinlich es in Organisationen am meisten daran, dass man irgendwie Scheitern versucht als methodisch valides Instrument zu betrachten, mit dem dann der Weg ins Land, wo Milch und Honig fließt, quasi geebnet wird.
Vielen Dank.
Ich hoffe, du hast die Frage noch verstanden.
Vielen Dank für die Frage. Ich bin jetzt mal sehr platt. Ich glaube, dass das Thema Fehlerkultur in diesen esoterischen Wellbeing und Work-Life-Balance-Topf geworfen wird. Ja, also ich glaube, dass das einen Anstrich mittlerweile bekommen hat, der wenig prozessorientiert ist, der wenig KPI-getrieben ist. Also wir reden hier über Beyond KPI. Aber lass uns mal einmal den Spiegel aufsetzen und zu gucken, also mit KPI können wir gerne mal gucken, was sind denn unsere Kosten, wenn wir nicht transparent über Fehler sprechen? Wie sind denn unsere Cost of Non-Quality? Wie ist denn die Kosten für Nachbereitung? Wie ist denn die Kosten für Regresszahlungen und so weiter? Das heißt also, da den business-ökonomischen Link dazu zu machen, finde ich super wichtig. Und das erleichtert auch, ich sag mal, ein klassisches Stakeholder-Management. Denn sind wir ehrlich, ein CEO, ein CFO in einem Unternehmen, also jemand, der sich für das Gesamtunternehmen verantwortlich fühlt oder die Finanzen betrachtet, ist selten der Esoteriker in der Familie, wollte ich gerade sagen, in dem Unternehmen. Dort ist es notwendig, den Benefit aufzuzeigen. Und das ist es nicht nur in der ökonomischen Betrachtungsweise, sondern auch in der Wellbeing. Ich bin der Meinung, das ist eine Zwei-Perspektiven-Geschichte. Natürlich hilft es auch, sich sicher zu fühlen in einem Team, damit Leute Bock haben zu arbeiten. Und natürlich hilft es auch aufzuzeigen, dass es einen ökonomischen Vorteil hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wo ich gerade vorhin den freudschen Versprecher mit der Familie schon gemacht habe, das ist übrigens etwas, was in der Gesellschaft funktioniert und nicht nur in Unternehmen. Ich werde nicht müde zu sagen, okay, hinterfragt doch auch mal euren Freundeskreis oder das System der Familie, wie transparent ihr mit dem, was ihr lernt, aus Fehlern oder aus Fehlentscheidungen umgeht. Ich kann mich, und da bin ich ganz persönlich und ganz offen, ich kann mich daran erinnern, dass ich nicht sehr offen mit meiner Trennung, mit meiner Scheidung in meiner Familie umgegangen bin, weil es mir sehr unangenehm war. Das heißt, sowas mal zu hinterfragen und zu gucken, was sind denn eigentlich die Reaktionen oder die prognostizierten Reaktionen von Menschen, die mir nahe sind, ob nun Office oder Familie, ist eine schöne Challenge. Ja.
Und was ich höre, was du sagst, finde ich, ist, jetzt könnte ich ja sogar fast sagen, das ist ja genau das, was ich mit Beyond KPI meine. Also es geht ja gar nicht um Ausblenden oder Bashing von KPIs, sondern ich finde, damit hast du jetzt gerade auch nochmal, finde ich, einen schönen, fast wie so eine Art Framing gemacht. Genau, KPIs in dem Zusammenhang zu betrachten, ist erstmal wahrscheinlich als Beweisführung super, weil dann merken auch alle genau, das ist ja gar keine Esoterik, sondern das ist valide. Und wie du auch schon richtig sagst, ich finde das übrigens hochspannend an der einen Stelle, dass viele Menschen oder dass man darüber auch sehr, sehr schnell ein sehr, sehr geliebtes Thema, ja nicht nur vom CFO, so Produktivität, auch, sag ich mal, nochmal in eine ganz andere Welt holen kann, nämlich, wie du schon sagst, indem man eigentlich über Fehler redet und jeder natürlich erst mal im ersten Augenblick oder vielleicht in der ersten Reaktion sagen, das hat ja nichts mit Produktivität zu tun, wenn wir uns das jetzt alles angucken, sondern eigentlich genau das hat es, weil man nämlich anfängt, etwas quasi als Potenzialgeber zu betrachten, was ja wahrscheinlich, und jetzt komme ich zu dem, was du sagst, wenn ich eher so sozialisiert wurde, in mir so eine Bewegung habe, ich muss ja mal als allererstes über meine persönliche Cover-Strategie nachdenken, wie kriege ich jetzt über den Fehler im wahrsten Sinne des Wortes, also über den Scheißhaufen Neuschnee draufgelegt, damit man ihn nicht sieht, dann hat das sogar richtig valide Auswirkungen ja auf KPIs, weil im Grunde dann irgendwie Sachen immer wieder gedreht werden, wo es eigentlich fast nur darauf wartet, und jetzt komme ich dazu, dass jemand im Grunde seine eigene, weiß gar nicht, Dynamik mal erkennt und sagt, lass es da doch einfach mal ganz offen mit umgehen. Und zwar vielleicht jetzt beyond von Scham und Schuld, ne? Also so, um wirklich zu verstehen, das bringt uns echt weiter. Also so echter Innovationstreiber, um mal so einen nächsten Begriff mit reinzubringen. Weil ich auch weiß, dass du ja auch da, glaube ich, dich sehr stark auch zu Hause fühlst, zu überlegen, was ist da eigentlich für ein Innovationspotenzial drin, wenn man anfängt, mal anders auf Fehler zu schauen, oder täusche ich mich?
Definitiv. Also wenn du nach Innovationsmanagement oder ja den Umkreis von Innovationsmanagement sprichst, ist für mich immer ganz wichtig zu verstehen, in welchem Prozessabschnitt man zum Beispiel bei einer Produkt- oder Serviceentwicklung ist, ne? Sind wir ehrlich, die größten Erfindungen dieser Welt sind aus Fehlern entstanden, ne? Also ich habe neulich in einem Vortrag das Beispiel der Mikrowelle genommen, ne? Die Mikrowelle wurde erfunden durch jemanden, der einen Schokoriegel in der Hosentasche vergessen hat und an einem Radarsystem gearbeitet hat. Also die vulkanisierten Reifen, also Herr Goodyear hat irgendwann mal einen Topf mit verschiedenen Gummiarten und Chemikalien auf einem Herd vergessen. Solche Dinge gibt es halt unendlich viele Beispiele dafür. Das heißt also, natürlich ist eine offene Fehlerkultur vorteilig für ein Innovationsmanagement, für eine Kultur, in der wir Dinge neu erfinden wollen. Und natürlich umso früher im Prozess, umso besser. Also da gilt tatsächlich das mittlerweile fast ausgelutschte Mantra von Agile Project Management, fail fast and early. Dann allerdings im Gegensatz dazu, okay, realisier bitte tatsächlich, wo du im Prozess bist. Umso weiter du nach hinten gehst in diesem Prozess, umso klarer das Produkt wird und umso mehr, also Produkt oder Service, und umso mehr Impact ein Fehler haben könnte, geht es nicht darum, den Fehler zu ermöglichen, sondern wenn er passiert, und da bin ich wieder bei deinem KPI, wenn er passiert, lass uns den bitte sofort transparent teilen mit allen, um dann auch wieder so eine, ich sag mal, Gemeinschaftsintellekt nutzen zu dürfen, um den zu bearbeiten, abzustellen, Gegenmaßnahmen einzuleiten und zu gucken, dass er nicht wieder passiert. Weil auch hier, schönes Beispiel und eine drastische Zahl, die ich immer gerne mitbringe, ist, ein Großkonzern, den ich zufälligerweise sehr gut kenne, hat pro Monat eine fast dreistellige Millionenzahl an Geld, die er ausgibt für Non-Quality. Das heißt also, alles, was um das Thema Nacharbeiten, Retrofits, Austauschen von Bauteilen, eine Organisation, eine ganze Organisation, die sich damit beschäftigt, also eine fast dreistellige Millionen-Euro-Betrag, den man jeden Monat dafür ausgibt, dass die Qualität nicht stimmt. Ja, also um Fehler auszubessern, um Nacharbeiten zu machen. Und also dieses riesige Potenzial, was da hinten dran hängt, macht natürlich einen Einfluss und hat dann auch schon ein Stake, ne?
Absolut. Oh, erstmal ganz beeindruckend, stimmt. Also wenn du das so beschreibst, gibt's fast, und ich höre dann manchmal auch immer so zu, habe ich irgendwo so eine Art Störgefühl, Frequenz. Aber da würde ich sofort sagen, ja, bin ich total bei dir. Und trotzdem, und wahrscheinlich ist das so der Bereich, wo wir wahrscheinlich ja eben diesen Bereich von Logik verlassen, ne? So im Sinne von alles, was wir von Menschen sehen, macht immer Sinn, hat aber nicht immer Logik. Und trotzdem wird es wahrscheinlich immer auch noch Phänomene in diesem sogenannten Konzern, den du gerade angesprochen hast, wo man merkt, da sind Menschen, gehen über diese Schwelle, ich mache das jetzt nicht ganz transparent, du kannst mich gerne korrigieren, aber vielleicht nicht hinaus, weil das mir dann doch irgendwie zu peinlich oder so, keine Ahnung. Vielleicht ist das jetzt aber auch nur in meinem Kopf so.
Ja, ich glaube, es geht gar nicht um peinlich und Scham in dem Kontext, sondern eher um die negativen Konsequenzen. Also okay. Dann sind wir wieder da bei Penalties, dann sind wir da bei, ich sag mal, verpassten Karrierechancen, dann sind wir da bei, ich sag mal, auch so Reputation innerhalb der Firma, Reputation innerhalb des Teams, Reputation in der...
Vor sich selbst
wahrscheinlich auch, genau. Ja, gut, okay, da kann man einsteigen und kann sagen, okay, gibt es eine Reputation vor sich selbst oder definiert man die nur über Feedback von anderen? Das ist eine philosophische Frage. Aber auch so eine zwischenmenschliche Beziehung zwischen Chef und einem selbst, wie viel Verantwortung kriegt man übergeben, wenn man andauernd nur darüber spricht, was so alles falsch gelaufen ist bei einem selber und so weiter. Ne? Also das gibt, da gibt es spannende Dynamiken auch außerhalb des Offensichtlichen. Ja.
Hm. Ich will mal einen Schritt weitergehen. Ich hatte das vorhin ja schon erwähnt, also ein Format, das du ja auch du darfst auch gerne hier nochmal sagen, ob es mit oder so, wahrscheinlich ist immer irgendwie mit, aber zumindest giltst du als derjenige, der es ins Leben gebracht hast. Also in der klassischen Source-Denke wärst du die Source in meiner Welt. So, wahrscheinlich sprechen wir ja die ganze Zeit schon darüber. Der erste Schritt ist wahrscheinlich immer erstmal Bewusstwerdung. Das ist ja noch nicht sofort, dass das alles methodisch immer sauber aufgearbeitet werden muss, kann, ist sicherlich vorteilhaft und macht auch total Sinn, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind uns darüber einig. Vielleicht jetzt bei diesem Beyond-KPI, dieser Beyond-Moment hat ja erstmal mit KPI noch gar nichts zu tun, sondern erstmal mit, ich habe da die Bereitschaft, Bewusstwerdung, ich kann das Thema anders angucken, ich kann andere Perspektiven zulassen. Das sind ja alles so Schritte. Du hast vorhin auch von Selbstreflexion gesprochen und die Fähigkeit, sag ich mal, sich selber auf eine gewisse Art und Weise zu reflektieren, ist ja schon mal ein erster Schritt. So, weil häufig ist das vielleicht sogar ja so eine Sollbruchstelle. Wenn das gar nicht vorhanden ist, dann, wie gesagt, jetzt sind wir ja bei anderen, vielleicht sogar pathologischen Befunden. Also wenn ich dann irgendwie eine narzisstische Störung habe, dann gehe ich ja mal davon aus, dass es einen gibt, der gar keine Fehler macht, und den gucke ich mir jeden Morgen im Spiegel an, so ungefähr. Also ich will nur damit sagen, Bewusstwerdung, darauf wollte ich hinaus. Und jetzt komme ich konkret eben Fuck-Up-Nights Hamburg. Ich sage jetzt mal in dem Sinne, du bist die Source. Du hast überlegt, irgendwie brauchst du was anderes, ein anderes Format, um vielleicht, jetzt kannst du gerne vielleicht direkt anschließen, eine andere Bewusstwerdung zu schaffen, um irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes eine Bühne mal bereitzustellen, Plattform, kannst du es gerne, wie gesagt, nochmal weiter ausführen, damit man über dieses Thema anders spricht, andere Perspektiven hat? Oder was war zum Beispiel jetzt auch deine ganz persönliche Intention? Vielleicht fangen wir damit mal an.
Ja, also ich glaube, da tut es Not, was richtig zu stellen. Also ich bin nicht der Erfinder der Fuck-Up Nights. Tatsächlich ist das ein mittlerweile weltweit agierendes Netzwerk von Menschen, die Lizenzen der Fuck-Up Nights benutzen, um die Events in diesen Städten zu machen. Also grundsätzlich 2013 haben 5 Mexikaner und Mexikanerinnen zusammengesessen in Mexico City nach mehreren Mezcal und aus der Gründerszene, aus der Startup-Szene, und haben sich über ihre Erfolge unterhalten, fanden das relativ langweilig und haben sich dann angefangen, über die Misserfolge zu unterhalten. Klassisch in der Startup-Industrie, also ein Funding nicht bekommen, nächste Finanzierungsrunde nicht hingekriegt, Inkasso, was weiß ich, keine Ahnung, so diese dramatischen Geschichten, fanden das so inspirierend, dass sie ihre Freunde dazu geholt haben. Das Ding ist immer größer geworden. Mittlerweile in über 300 Städten gibt es Menschen wie mich, die sozusagen das Lizenzsystem haben. Das heißt also, die Marke gekauft haben, um diese Events zu machen. Diese Events gibt es tatsächlich in über 90 Ländern, in über 200 Städten weltweit. Und ich bin dazu gekommen, tatsächlich, als ich vorhin darüber erzählt habe, dass ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, wo das eigentlich herkommt, Scham und Schuld, wie funktionieren diese Systeme, habe ich eine Business Punk gelesen. Kennt vielleicht noch der ein oder andere. Das ist so eine Zeitschrift, in der es darum geht, okay, wie kann man Dinge eigentlich anders machen? Ich glaube, die haben auch die weißen Sneakers erfunden. Also so ein bisschen so der Stil. Und habe einen Artikel über die Fuck-Up Nights als Incorporate, als Firma gesehen und fand das so bereichernd, so spannend, dass ich mit dem CEO telefoniert habe. Das ist Pepe Villatoro. Schönen Gruß geht raus an Pepe. Das war so inspirierend, dieser Talk, dass wir innerhalb dieser 2,5 Stunden beschlossen haben, dass ich das gerne in diesem Großkonzern einführen möchte. Das heißt, dass wir dann angefangen haben, diese Events zu machen. Und irgendwann kam es dann so, dass Pepe mich gefragt hat, hast du nicht Lust, das in Hamburg zu machen? In Hamburg gibt es gerade keinen, der das macht. Und so kam ich zu der Marke und zu der Lizenz, Fuck Up Nights in Hamburg zu machen. Das heißt, Fuck Up Nights Hamburg ist meine Marke. Ich bin Markeneigentümer und Managing Owner of Fuck Up Nights Hamburg. Das nur einmal, um es gerade zu machen. Und das hat sich so ein bisschen parallel entwickelt. Also mein Intro von, ich mache das in einem Großkonzern, und der Überzeugung, dass das eine gute Sache ist und dass das gesamtgesellschaftlich definitiv etwas ist, was wir verteilen dürfen, hat dann dazu geführt, dass wir mittlerweile, ja, letzte Woche Donnerstag im Mai die 11. Version von einem Event gemacht haben mit über 200 Leuten, die 3 mächtig mutigen Speakern auf der Bühne zugehört haben, wie sie ihr eigenes Scheitern teilen in einer Dramaturgie, die wirklich nachhaltig wirkt. Ja. Also, nicht meine Marke. Ich bin nicht Erfinder, ich bin nur Nutznießer aktuell. Ja.
Dann will ich mal ganz kurz dazulegen. genau, wenn ich von Source gesprochen habe, dann können wir direkt wieder abbiegen, dann war das, genau, und mit Initiator, dann war das eher wahrscheinlich genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Dass ich sage, also irgendwie hast du es quasi initiiert. Irgendwie brauchst du ja immer da mal jemanden, der dann sagt, okay, lass mal machen. Aber ich habe das total verstanden und gleichzeitig genau auch da, wie es entstanden ist oder wie es eben auch zu dir kam. Und jetzt bleiben wir mal so ein bisschen bei dem Format, wie du schon sagst. Das ist ja jetzt alles erst nicht seit letzte Woche Dienstag sozusagen am Start. Das heißt also, auch hier hast du ja wahrscheinlich schon viele Erfahrungen gemacht. Wo seid ihr denn da zum Beispiel gescheitert?
Ja, also was du...
Kann man bei Fuck-Up-Nights scheitern?
Definitiv kann man bei Fuck-Up-Nights scheitern. Auch da wieder Flip and Reverse. Ihr kommt zurück zur Technik. Wenn so ein Mikrofon nicht funktioniert, ist richtig unangenehm. Wenn die Präsentation nicht funktioniert, wenn jemand ein Akkuladegerät dabei hat und der Laptop irgendwann den Geist aufgibt, du hast die Präsentation nicht online gespeichert. Solche Sachen, die funktionieren natürlich, die passieren immer. Dazu zu sagen ist, dass es super cooles Format ist, um auf der Bühne auch zu scheitern. Ja, also es nimmt dir ja keiner übel, wenn du vorher ein Intro machst und sagst, ey, wir reden heute über das Scheitern, dann kannst du alles, was danach passiert, immer gut zu dem Thema relaten. Das ist super cool. Nee, aber mal ehrlich und mal transparent, natürlich bin auch ich mit diesen Events schon ab und zu mal gescheitert. Erstens, online funktioniert die Nummer nicht. Während Corona haben wir probiert, 2, 3 Events online zu machen. Keine Stimmung, keine Resonanz, keine Interaktion mit Publikum, keine anständigen Fragen, keine Aufmerksamkeit online dazu. Die Leute fühlen sich nicht sicher auf der imaginären Bühne, um das mit anderen zu teilen. Das ist das eine, also Online-Events zu dem Thema funktionieren meiner Meinung nach nicht gut, bin ich gescheitert. Und dann auch ganz transparent, bei der ein oder anderen Speaker-Auswahl bin ich auch richtig gescheitert. Das Problem dabei ist, dass unsere Events, ich sag mal, kostenfrei sind. Erstens auf der einen Seite fürs Publikum, auf der anderen Seite aber auch für die Speaker und für mich. Das heißt also, all das, was wir da machen, ist pro bono. Damit ziehst du natürlich Menschen an, die gerne auf Bühnen sind. Und jetzt gibt es unterschiedliche Motivationen für Menschen, die gerne auf der Bühne sind. Und wenn du dann jemanden hast, der dir davon erzählt, dass er gestern seinen Schuh falsch zugebunden hat, aber 5 Folien dazu hat, welche tollen Projekte er schon gemacht hat, das ist seine Selbstständigkeit. Hier sind übrigens meine Kontaktdaten, hier sind meine berühmtesten Follower und außerdem bin ich jetzt bereit für Fragen zu meinem Business. Ist passiert, ist ein Fuck-up, habe ich daraus gelernt. Ab jetzt wird vorher die Story immer einmal komplett durchgegangen. Wir sprechen mit den Speakern, was ihre Motivation für die Bühne ist und wie ihre Story so aussieht. Ich habe die Folien vorher und kann eingehen auf die Inhalte. Ja. Ja. Also auch da großes Potenzial zum Scheitern mit Fuck-Up-Nights, in Fuck-Up-Nights.
Ja. Ich will nochmal einen Schritt weiter gehen und das ist ja so ein bisschen natürlich mit Augenzwinkern und vielleicht auch ein bisschen challenging und vielleicht sogar ein bisschen provokativ. Ich sagte ja auch, jetzt ist ja Scheitern oder eben auch das Format Fuck-Up-Nights und jetzt, ob das jetzt das unter dem offiziellen Lizenz, also unter der offiziellen Marke läuft, aber irgendwie diese Formate, machen wir uns nichts vor, haben ja schon jetzt mittlerweile eine höhere Relevanz. Wie gesagt, und da bin ich ja, und da wollte ich nochmal drauf hinaus und eben jetzt vielleicht ein bisschen provokativ. Ich sage jetzt mal, es gibt ja auch so einen Markt, der sich da entwickelt, ne, so wo dann Menschen irgendwie, weißt du, so ihre Saulus-Paulus-Geschichten nutzen, wie du schon sagst, um so ihr Business zu bauen, ne, so ja, dann saß ich im Knast und dann habe ich, keine Ahnung, mein Calling gehabt und weiter und bauen dann im Grunde auf diesem wahnsinnig erfrischenden oder für sie, keine Ahnung, der liebe Gott ist mir erschienen und hat quasi... Wie Michelangelo, der Finger hat mich berührt und auf einmal war mir klar, ich habe irgendwie genau in meinem Leben muss ich das tun. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Weißt du, so ein bisschen jetzt, so ist es denn nicht manchmal auch so, oder vielleicht ist es sogar mal meine Frage, so, das spürt man doch, oder? Aus welcher Qualität jemand von so Scheitern redet, ob das so eine Kopfgeburt-Story ist, weil man merkt, okay, da hat irgendwie eine richtig, weißt du, so, ich habe verstanden, ich brauche irgendwie ein Storytelling-mäßig jetzt irgendwie einen geilen Ansatz, um irgendwie... genau zu erklären, wie man irgendwie auf die geilste Art und Weise in Zweifel dann Schuhe zubindet, um jetzt mal dein Beispiel zu nehmen. Oder jemand spricht so aus dem Herzen, weißt du, was ich meine? Ist es nicht irgendwie sowas auch, was so ein Momentum vielleicht sogar auf so einer Veranstaltung ausmacht? Oder generell, finde ich, macht die Frage mal etwas größer, wenn es um das Scheitern geht, dass man sogar mit unserem 200.000 Jahre alten feinstofflichen System merkt, erzählt da einer wirklich was so, boah, so ich sag jetzt mal in meiner, Alter, das war echt krass so und du merkst das oder jemand, weißt du, so, weil das jetzt gerade so State of the Art ist, weißt du, da müssen wir mal ein bisschen über Scheitern reden, ne, und dann merkst du, da macht einer so ein Skript, betet darunter und hat irgendwie gesagt, jetzt vielleicht sogar mit Unterstützung von ChatGPT irgendwie eine schöne, straighte, super cleane Scheiterstory da irgendwie an Bord. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja.
Vollkommen richtige und wertvolle Beobachtung. Ich beschreibe das gerne mit dem Level der Authentizität. Also wie authentisch sind Menschen da vorne auf der Bühne oder halt in Meetings und erzählen über ihr eigenes Scheitern? Wie authentisch ist das? Also du musst bitte nicht unbedingt weinen bei mir auf der Bühne. Wenn es passiert, ist nicht so schlimm. Der große Aufwand, den ich betreibe, ist vorher genau einmal die Story auszuarbeiten und die Motivation. Das ist das, was wir vorher schon gesagt haben. Und dann auf der anderen Seite eine Authentizität zu fördern. Also wenn du nie über Gefühle sprichst und auf einmal fängst du an, da über deine Emotionen zu sprechen und wie traurig du doch warst und dann hast du da noch vielleicht als Hintergrundbild eine ganz traurige Person, dann fällt das sofort auf. Also das merken Menschen. Ich glaube, das ist etwas, was wir als Menschen, als Gesellschaft super schnell gelernt haben. Wir erkennen authentisch. Wir erkennen unauthentisch super schnell. Und das meiner Meinung nach ist sogar kontraproduktiv. Wenn du dann jemanden auf der Bühne hast, der so tut, als wenn er weint, anstatt wirklich Emotionen zu zeigen. Hm. Und das macht so eine Geschichte dann auch, ich sag mal, ja, nachvollziehbar und anfassbar und ja, das Fördern der Empathie, umso authentischer du bist. Das heißt also, auch da gibt es ja wieder unterschiedliche Typen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn du grundsätzlich nicht der emotionalste Mensch bist, dann sei bitte auch auf der Bühne so, weil ansonsten sehen Leute sofort, dass es nicht so ist und dann wird es zu einer Show. Ich kenne auch Konzepte sogar in Deutschland von Fuck Up Nights, die als Show funktionieren. Da wird dann Eintritt bezahlt und dann gibt es Leute, die auch bezahlt werden, da Speaker auf der Bühne zu sein und dann wird's eine Show. Funktioniert auch, wenn man sich bewusst ist, dass das eine Show ist. Ich gehe den Ansatz der Authentizität und der Nachvollziehbarkeit. Ne? Also, dass das für jeden, der im Publikum sitzt, möglich ist, nachzuvollziehen und das genau so zu machen.
Ich gehe noch mal einen Schritt weiter und will mit dir auch nochmal gemeinsam, weil jetzt sprechen wir ja auch darüber, ganz speziell in Bezug auf die Fuck-Up-Nights. Wir haben vorher ja so ein bisschen etwas über den Kontext, auch im organisationalen Kontext im Speziellen ja auch gesprochen und auch irgendwie festgestellt, dass es, glaube ich, ganz viel eben, ich hatte den Begriff Bewusstwerdung nochmal in den Mund genannt, dass es vielleicht ganz gerade darum geht. Und jetzt aus deiner Erfahrung oder dem, was du so beobachtest, siehst du da irgendwie eine Entwicklung? Das ist jetzt vielleicht so, also hast du irgendwie das Gefühl, dass sich das verändert, das Thema Scheitern? Hast du das Gefühl, dass wir, ich weiß gar nicht, sogar da irgendwie einen Entwicklungsschritt, wenn ich jetzt nach oben sage, dann meine ich das eher so im Sinne einer Spirale, also jetzt nicht so, ne, sondern irgendwie, das ist irgendwie ein anderer, ja, vielleicht ist es anders, eine bessere Frage, ein anderer Umgang da mittlerweile irgendwie entsteht und vielleicht sogar, ich sag jetzt mal, das ganze Thema Lernen oder das Verstehen von Lernen irgendwie sich verändert, um jetzt mal sowas mit aufzunehmen, was ja auch vielleicht sehr stark mit Scheitern und Lernen und so, das sind ja zwei Dinge, die extrem stark miteinander korrelieren, ne?
Mhm. Ja, also die Frage nach der Veränderung, also ja, sehe ich schon, allein dadurch, dass das Thema überall, ich sag mal, präsenter ist. Ja, vielleicht ist es auch so meine Bubble, vielleicht ist es das, was mich interessiert, vielleicht sind es die Algorithmen, die mich dazu bringen, dass ich das immer öfter und immer mehr sehe, ob das nun LinkedIn, Instagram oder Tageszeitungen sind. Mein Fokus ist auf dieses Thema und ich sehe es öfter. Eine gesellschaftliche Veränderung zu einer positiven oder einladenden Fehlerkultur möchte ich gar nicht beantworten. Ich glaube, da gibt's positive, aber auch negative Beispiele. Vielleicht auch das nochmal ganz kurz. Ich habe in einem Projekt, in dem ich mitarbeite, jetzt festgestellt, dass das Konzept in Schulen und das Thema Fehlerkultur in Schulen noch super ausbaufähig ist, ne? Also wie gehen dann Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Fehler machen um und wie funktionieren die Dynamiken da? Auch hier einmal dran denken, Schülerinnen der 9. und 10. Klassen sind in 10 Jahren diejenigen, die im Berufsumfeld unsere Gesellschaft formen. Und wie die mittlerweile in Schulen, in Klassenverbänden miteinander umgehen, aber auch wie Lehrerinnen und Lehrer mit ihnen umgehen, wie Social Media mit ihnen umgeht und andersrum, hat einen großen Einfluss darauf, wie sich unsere Gesellschaft in 10 Jahren zeigt. Und da gibt es definitiv Potenzial, dramatische Zahlen benutzen kann. Und auch da arbeiten wir gerade an einem Projekt, das nennt sich psychologische Sicherheit in der Bildung. Basis dafür oder ausschlaggebend dafür waren dramatische Zahlen. 260 Suizide von Kindern und Jugendlichen allein im letzten Jahr. 260 Suizide, davon sind mehr als 30% am ersten oder zweiten Schultag, also ein direkter Bezug zur Schule zu sehen. Und das sind Das sind Dramaturgien, die wir versuchen, mit einem gemeinnützigen Verein, den wir auch zu diesem Thema Fehlerkultur gegründet haben, zu bearbeiten. Also ich sehe eine Aufmerksamkeit, eine Veränderung. Ich würde eher eine Verlagerung beschreiben, ja.
Was meinst du damit? Kannst du mehr zu sagen? Was meinst du mit Verlagerung?
Also ich sehe, dass wir in Unternehmen, die davon profitieren, junge, kleine Unternehmen, KMUs, eher das Verständnis dafür haben, okay, wir sollten gucken, dass wir das Thema Fehlerkultur positiv betrachten, um, ich sag mal, die Innovationskultur und auch das, was wir vorhin als ökonomischen Benefit sehen, heben können. Dann hast du, ich sag mal, hierarchisch gebildete Unternehmen wie Großkonzerne zum Beispiel, die über 10, 12 Ebenen in Organisationsstrukturen natürlich gerne auch in solchen hierarchischen Konzepten leben. Da ist dann das Fehlermachen wieder, ich sag mal, ein Nachteil oder das über Fehler reden, ein Nachteil für die eigene Karriere. Das ist so ein bisschen das, was man da beobachten kann. Und da gibt es dann wieder in Organisationen, die das vielleicht besser können, zum Beispiel eine Innovationsorganisation innerhalb eines Großkonzerns oder ein Qualitätsmanagement innerhalb eines Großkonzerns zum Beispiel. Dann sehe ich allerdings, dass wir in Schulen ein Riesenthema damit haben. In Schulen, in weiterführenden Schulen ist das Thema psychologische Sicherheit und Belonging eines der größten aktuellen Themen, die dort bearbeitet werden. Ne? Oder bearbeitet werden müssen. Eines der größten Probleme, die ich da gerade sehe. Und das ist auch die Resonanz, die ich da von Lehrpersonal und Erzieherinnen und Erziehern bekomme. Also verlagert meiner Meinung nach eher in Gesellschaften, wo die Konkurrenz untereinander, ich sag mal, in Anführungsstrichen notwendig ist, um sich selbst zu behaupten.
Also klar, ich meine, jetzt könnte man ja auch an der Stelle sagen, wahrscheinlich dieses Phänomen Competitiveness oder wie man es immer auch bezeichnen mag, ist ja jetzt kein neues Phänomen. Ich glaube, wir unterhalten uns wahrscheinlich einfach darüber, dass alles durch eine wie auch immer geartete Kommunikations- und Medienwelt total verstärkt wird und natürlich nochmal wie so ein Brennglas nochmal eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommt. Aber an der Stelle auch da nochmal, ich glaube, ich erinnere mich, sagen wir in unserem auch Vorgespräch, wir sprachen beide auch davon, naja, scheitern heißt ja jetzt zum Beispiel auch nicht, dass wir beide jetzt zum Beispiel, ich glaube, da sind wir beieinander, du kannst mich aber auch gerne nochmal korrigieren, ja jetzt Leistung zum Beispiel verteufeln wollen damit, sondern ist ja eher die Frage, also ein positiver Leistungsbegriff. Und das ist ja auch immer gerade, finde ich ja interessant, weil der ja auch immer sofort gesamtgesellschaftlich sofort belegt wird, wo man so denkt, naja, also positiver Leistungsbegriff muss ja nicht direkt nur heißen, wir squeezen alles aus, was irgendwie nicht schnell genug wegkommt, sondern kann ja auch heißen zum Beispiel, ganz positiv mit Scheitern umzugehen und sich auch zuzugestehen, dass man eben mal scheitert und sagt vielleicht sogar bis hin zu der Tatsache, und da sind wir wieder bei dem Thema psychologische Sicherheit, ich kann gerade nicht oder irgendwie geht es mir gerade nicht so gut, muss irgendwie mal kurz Hand heben und sagen, ich bin mal raus. Ne? Eigentlich, das ist ja auch alles Teil eines, wie ich finde, positiven Leistungsverständnisses, das ja auch irgendwie relativ nah an dem Thema Scheitern ist, oder?
Mhm. Ja, definitiv. Und da nehme ich auch gerne immer, ich sag mal, Beispiele aus Organisationen, die psychologische Sicherheit par excellence machen. Also man kann jetzt davon halten, was man will, aber militärische Systeme funktionieren in dem Bezug auf sich aufeinander verlassen können, extrem gut. Ein Cockpit in einem Flugzeug funktioniert, was das Thema Fehler machen und sich aufeinander verlassen, extrem gut. Klare Hierarchien ist mir bewusst. Und auch hier ist ein Leistungssystem dahinter, ne? Also das, was erreicht werden soll, ist auf der einen Seite ja gerne überleben und auf der anderen Seite auch sich aufeinander verlassen können und einen exzellenten Job machen zu können. Und wenn man das Ziel hat, die Definition eines exzellenten Jobs ist, wir wollen möglichst keine zweistelligen Millionenbeträge jeden Monat für schlechte Qualität ausgeben, ist auch das ein Leistungsbezug. Also die Motivation, etwas zu tun, die Motivation, sich selbst zu verbessern und die Motivation, ich sag mal, auch klingt komisch, Fehler ausmerzen, ist eine aus einer Leistungskultur. Und da bin ich komplett bei dir. Und vielleicht ist das auch nochmal klarzustellen, ich bin nicht angetreten, um Fehler zu verherrlichen und Menschen aufzurufen, Fehler zu machen, sondern ich bin angetreten, um Fehler zu entstigmatisieren und möglichst transparent aus Fehlern lernen zu können. Ja, das kann man auf eine sehr analytische Art und Weise mit einer Pareto-Analyse machen. Zusätzlich dazu fördert eine Kultur, in der Mut belohnt wird, natürlich schnell und individuell Fehler zu bearbeiten. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiges Statement. Nicht Fehler verherrlichen, sondern wenn sie schon passieren, lass uns drüber reden, dann können wir sie schneller bearbeiten und wieder zur Effizienz zurückkommen und Geld sparen, bessere Produkte bauen und so weiter.
Mhm. Ja, finde ich jetzt auch gerade nochmal total gut, dass das so explizit auch nochmal, glaube ich, von uns beiden jetzt hier so irgendwie in den Raum gebracht wird, weil genau da steckt ja das, was wir, glaube ich, auch, oder irgendwie zumindest war das in meiner Wahrnehmung so, was ich meine, okay, wie viel Potenzial steckt da eigentlich drin, wenn man diese Bewusstwerdung, das ist ja auch Teil der Bewusstwerdung, das zu verstehen, dass es hier nicht um Glorifizieren von Scheitern geht, sondern eher, okay, und interessanterweise finde ich, weil jetzt könnte man zum Beispiel da ja noch den Hochleistungssport dazu nehmen, wo im Grunde ja auch wir in Millimeterbereichen manchmal oder in Mühprozentbereichen arbeiten, um rauszufinden, was geht da eigentlich noch mehr. Und das ist sicherlich auch, finde ich, manchmal nur bedingt übertragbar in einen Alltag, weil das natürlich auch alles sehr spezielle Settings sind. Aber interessanterweise, so ist zumindest meine Beobachtung, also auch mit meiner Historie, dass es zum Beispiel da fast manchmal viel gelernter ist, obwohl es maximaler Leistungsbezug ist, zu sagen, mal die Hand zu heben, zu sagen, ich muss mal gerade rausgehen. Also Thema Regeneration als Teil eines Prozesses, um leistungsfähig zu sein, völlig klar und völlig gelernt, weil, ne, wissen wir jetzt auch, wenn du den Muskel die ganze Zeit im sauren Bereich hältst, dann ist er halt irgendwann halt einfach durch. Und dann sagt er, ja, nette Idee, ich bin jetzt mal raus. Also an der Stelle vielleicht eben so viel zu der Thema Analogie. Ich weiß, sie sind nur bedingt eben manchmal übertragbar, aber ich finde vom Muster und vom Verständnis her immer hilft das nochmal, glaube ich, zu verstehen, was damit gemeint ist.
Ja, also du hast natürlich hier das Prinzip oder das Konzept von sich selbst eine Schwäche einzugestehen und ich sag mal auch hier ein klares körperliches Schwäche einzugestehen, was eine mentale Stärke voraussetzt, um ich sag mal, da nicht das Gefühl von Scham wieder aufkommen zu lassen. Also wenn ich nach 500 Burpees eben nicht mehr kann und jetzt bei meinem nächsten High Rocks eigentlich noch 300 machen müsste, dann zu sagen, ich schaffe nur 500, ist für den einen oder anderen schon eine Schwäche einzugestehen, weil man ja eben körperlich nicht ganz so fit ist. Ich finde den Bezug zum Sport allerdings trotzdem spannend, weil wenn du dir mal anschaust, wie Sport funktioniert und wie Mannschaftssport funktioniert, der Zusammenhalt und die Konzepte von miteinander zu spielen. Auch hier ganz, ganz spannend mal darauf zu gucken, wenn du einen Gewinner hast, hast du auch immer einen Verlierer. Das heißt also, das Konzept von Sport, zumindest im kompetitiven Sport, hat auch immer die Weak Side, auch immer das Scheitern dabei. Guck dir mal das Konzept von Hochsprung zum Beispiel an. Das funktioniert so lange, bis alle gescheitert sind. Irgendwann reißt du halt die Latte und erst wenn du gescheitert bist, ist klar, dass der Wettbewerb zu Ende ist. Ne? Und da kannst du dann aussteigen aus dieser Geschichte, vielleicht so auch so ein bisschen zu meiner Historie, was dann erst im Nachhinein so reflektiert ist. Ich war auch mal Leichtathlet auf dem Weg zum Profisportler und hat dann irgendwann mit dem Sport aufgehört, war eine gesundheitliche Geschichte. Und diese kompetitive Geschichte war immer so meins. Ich hatte da immer richtig Bock drauf, hab dann irgendwann angefangen Basketball zu spielen, war da sehr verbissen und so weiter, war da dicht dran. Irgendwann kam der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, das ist es alles nicht. Und ich bin jetzt Wellenreiter, so ganz für mich alleine. Da guckt niemand zu, ich fahre nicht in irgendwelchen Heats mit, ich bin nicht in irgendeiner Liga oder sowas, sondern ich mache das ganz für mich alleine. Und das ist ein Sport, wo ich sage, dass funktioniert halt auch ohne, dass jemand anders verliert.
Ja. Naja, was du ansprichst, ich meine, bei mir rennt es natürlich offene Türen ein. Also Sport hat ja auch mal ein sehr wichtiger oder sehr zentraler Teil meines Lebens. Also irgendwie 10 Jahre Handball-Bundesliga, da würde man schon sagen, okay, da hat ein bisschen was mit kompetitiv zu tun gehabt. Und auch hier, wie du schon richtig sagst, wenn ich aus heutiger Sicht, also als alter Mann, auf diese Zeit zurückschaue, dann verstehe ich heute viele Dinge. Das ist jetzt alles Anfang der 90er bis 2000er gewesen, wo man ehrlicherweise gestehen muss, da war so Leistungssport, Training, war auch noch manchmal so trainingswissenschaftlich eher viel hilft viel. Also da waren so ein paar Sachen, wo man dann natürlich heute drüber schmunzelt. Aber es gibt eine Sache, die du auch beschreibst und interessant, die wurde mir auch mal erklärt. Ich würde die heute so etwas salopper formuliert, ein gesundes Scheiß-Egal-Gefühl entwickeln. Also und dass du vielleicht jetzt mal so ein bisschen mit dem Thema, was da vielleicht im Wellenreiten drinsteckt, eben auch für den Leistungssport. Und das ist nämlich das Interessante, dass du gerade in dem Bereich, wo es ja nicht mal darum geht, ob jemand Talent hat oder nicht, also irgendwie können im Zweifel ja alle das irgendwie, sondern diesen Unterschied machst du, glaube ich, nur noch, wenn es dir gelingt, eben fast so eine Art von gesundes Scheißegal-Gefühl, also eine gesunde Distanz zu entwickeln, weil nämlich dieses total Verbissene, was dann vielleicht manche glauben, nämlich eher leistungslimitierend sein könnte. Das heißt also irgendwie fast ein bisschen so, ich sag jetzt mal fast ein bisschen spirituell, also so eine Form, vielleicht ist das nicht so bewusst, von Surrendering im Moment und gleichzeitig voll da sein. Also fast so ein Paradox ist, glaube ich, der Schlüssel zu einem Erfolg, um zum Beispiel jetzt mal im Sport bleibend erfolgreich irgendwie oder da irgendwie echt ein Leistungsträger zu sein. Das jetzt nur mal so in meiner Interpretation, was du so beschreibst.
Also ich kenne auch beide Konzepte. Auch ich habe, wie gesagt, meine sportliche Karriere damals ehemaligen Osten der Republik angefangen und wurde da, ich sag mal, mit den Methoden, die man vielleicht so langläufig kennt, auch zu Leistung gebracht. Trotzdem bin ich jetzt der Meinung mit 46 Jahren, dass die beste Motivation für Sport immer noch der Spaß ist.
Ja, ja.
Also du kannst mir nicht erzählen, dass du ohne Spaß zu Leistungen kommst, dass du ohne Spaß wirklich im Hochleistungssport weiterkommst. Also natürlich gehört da Disziplin, natürlich gehört da Training, natürlich gehört da eine Ernährung dazu, natürlich gehört da ein Mindset dazu, alles gut. Ohne Spaß fängst du den Kram nicht an, und wenn du nicht irgendwann abends auf der Couch sitzt, völlig fix und fertig und sagst, das hat mir richtig Spaß gemacht. Oder selbst wenn dir der Muskelkater richtig Spaß macht, irgendwo die Motivation muss Spaß sein, weil ansonsten bist du in einem Defizit, was die Energie angeht, ne? Also was die mentale Energie angeht. Und das hält einen Mensch nicht lange aus, bin ich der Meinung. Also ich kenne gegenteilige Beispiele, wie gesagt, auch aus meiner eigenen Historie, aber bester Motivator ist Spaß. Und das kannst du wieder umdrehen und kannst das auch auf die Businesswelt applizieren. Wenn dir dein Job keinen Spaß macht, wirst du wahrscheinlich nicht so gut und nicht so erfolgreich sein, wie wenn dir dein Job so richtig Freude bringt, wenn du so wirklich Bock darauf hast und dann dir die übernächste Überstunde auch noch egal ist, weil du eigentlich Bock darauf hast. Du würdest sogar Geld hingeben, weil der Job so cool ist und du dankbar bist dafür, den machen zu dürfen.
Ich glaube, in dem Zusammenhang fällt mir was ein, was du auch vielleicht implizit auch so ein bisschen mitschwingen lässt oder auch drüber gesprochen hast. Ich würde das ja so ein bisschen, wenn du im Spaß frustriert sein kannst, also so ein bisschen Frustrationstoleranz, Entwicklung hat auch was für mich mit Scheitern zu tun. Also nämlich genau, vielleicht reden wir, und vielleicht ist das auch irgendwie fast so ein bisschen wie der Kreis darf sich an der Stelle schließen. Frustrationstoleranz, finde ich, hat eine richtig gute Qualität, wenn ich das Scheitern irgendwie mit einberechne, aber natürlich nicht fokussiere. Also wenn ich nicht loslege und so, jetzt muss ich mal scheitern, sondern ich weiß, es wird Punkte geben, ich werde scheitern. Und selbst das dann irgendwie, ich sag jetzt mal, geil finde, weil ich denke, ich habe da, ne, dann habe ich Bock weiterzumachen. Und ja, dann, das klingt zwar jetzt alles so sehr, sehr smooth, was ich vielleicht auch gerade so beschreibe. Und dann darf es auch mal Momente geben, wo du denkst, ich habe gar keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Aber irgendwie eine Frequenz läuft immer noch mit, die so sagt, ja, aber irgendwie, nee, da kann's nicht, da will ich nicht stehen bleiben und da habe ich doch noch Bock, nochmal hinzugucken und nochmal irgendwie vielleicht den nächsten Schritt zu machen, oder? So Frustrationstoleranzkompetenz. Ja. Vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, oder?
Ja, ist das so ein bisschen die Antifragilität und die Resilienz, die du da beschreibst, ne? Also wenn du Bock auf ein Thema hast und dann in den kleinen Schritten zwischendurch scheiterst, aber schon siehst, dass du weiterkommst oder dass du einen Impact hast oder dass du dich selbst verbesserst, ist die Motivation ja immer noch da. Das heißt also, im Hintergrund die Motivation zu behalten, keine Ahnung, in dem Beispiel des Wellenreitens, irgendwann mal so eine Welle für, keine Ahnung, 2 Kilometer zu fahren, dann machst du das halt, ne? Dann bleibst du da dran und dann interessiert dich, oder dann findest du es vielleicht sogar mit einem Schmunzeln witzig, wenn du von so einer Riesenwelle einmal richtig durchgewaschen wirst, wo dann andere Menschen vielleicht sogar sagen, hey, pass auf, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich habe jetzt hier eine blutige Nase von dem scheiß Brett, ich gehe nach Hause, lass mich alle in Ruhe, dieses Hobby ist kacke, ich verkaufe mein Board und setze mich wieder zu Hause auf die Couch. Also die Grundmotivation darf da bleiben und die Resilienz gegen die kleinen süßen Rückschläge und das kleine süße Scheitern, wie man das für sich selbst ja auch definieren darf, ne? Ja. Und dann ist immer die Frage, es ist sehr unterschiedlich, wo ist denn dann das Level erreicht, wo man sagt, ey, pass auf, ich habe jetzt hier seit 7 Jahren probiert, auf dieses Brett zu kommen. Ich habe mich seit 7 Jahren probiert, da hinzustellen. Ich bin hier jedes Wochenende mit meinem Bulli unterwegs. Ich kann einfach nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Ja, okay, dann ist es vielleicht einfach auch nicht dein Sport. Vollkommen fein.
Vielleicht bleibe ich einmal in diesem Bild. Also wie gesagt, ich will ja mich überhaupt nicht hier als vermessen darstellen. Irgendwie mit dem Thema Wellenreiten und so habe ich ja schon auch ein bisschen was zu tun gehabt, aber um Gottes Willen überhaupt nicht auf dem Level, auf dem du da unterwegs bist. Und aber nochmal, ich will das nochmal vielleicht benutzen, so um wie so den Kreis auch zu schließen. Vielleicht geht es ja eher bei dem Thema Scheitern darum, sag mal, die Faszination für diese eine Welle zu haben und zu halten und gleichzeitig zu wissen, dass sie wahrscheinlich mehr mit Scheitern verbunden ist, als dass ich sie erwische, oder?
Ja, gehe ich mit. Und obendrauf noch das Gefühl, die Emotion dazu, auf dem Wasser zu sein und jedes Mal, wenn man es probiert und scheitert, etwas dazuzulernen.
Ja.
Dass es gar nicht funktioniert, ohne mit der Nase aufs Brett zu fallen, irgendwann diese eine perfekte Welle zu fahren. Es geht gar nicht anders. Und das Wissen dazu, dass man eben nicht das erste Mal rauspaddelt und beim ersten Mal gleich genau diese eine perfekte Welle und dann haben es auch noch alle gesehen und dann ist es auch noch auf Video und dann kann ich es auch noch posten. Wenn das nicht der Anspruch sein darf, dann hast du da viel richtig gemacht.
Ja. Und wahrscheinlich wäre das sogar der limitierende Faktor schlecht weg. Das ist jetzt gerade noch, was ich sagen möchte. Wenn es beim ersten Mal so wäre und es wird aufgenommen und ich kann es doch auf Social Media dafür nutzen, dass alle denken, boah, ich bin irgendwie der Gott der Welle sozusagen. Ja. Könnte man ja fast sagen, ist schon fast schade, weil dann nimmst du dir ja eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Den Moment, worum es ja eigentlich geht, ne? Und so diese Idee, die dahinter steckt.
Und bei all dem, was wir hier besprechen, dürfen wir auf gar keinen Fall den Individualismus vergessen. Vielleicht gibt es für den einen oder anderen genau dieses Ziel und der geht dann weiter zu einer nächsten Herausforderung. Also was auch immer meine Motivation ist, was auch immer deine Motivation ist, was auch immer unser Gefühl zum Scheitern ist oder wie wir Motivation aus dem etwas Falschmachen entwickeln darf. Und ist es auch vollkommen in Ordnung, dass andere Menschen anders darüber denken.
Ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr. Und ich danke dir auch für unser Gespräch und danke dir für unsere, weiß gar nicht, Surfen durch das Thema Scheitern und auch vor allen Dingen durch deine Geschichte mit allen Facetten, die da so drin steckt. Vielen Dank, lieber Robert.
Aloha, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung, lieber Stefan.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.